Wunderbar. Ja, hallo, willkommen beim Vortrag Tatort Clown IT. Ganz kurz, wer bin ich, warum stehe ich hier? Ich habe vor über 20 Jahren das Grimmel-Live-System an der TU Graz erfunden, ein Debian-basiertes Live-System. Bin nach wie vor der Projektleiter davon, mache davon auch einen Ableger namens Grimmel Forensik für die forensische IT-Analyse. Und meine Haupttätigkeit sonst ist noch Geschäftsführer bei der Synpro Solutions. Wir machen strategische IT-Beratung, IT-Consulting, Vermittlung von Best Practices, Troubleshooting und das, warum die Clown-IT jetzt eigentlich zum Tragen kommt, Emergency Response auch. Ich mag grundsätzlich sehr gerne tricky Computerprobleme. In den alten Slides von vorigen Vorträgen war da immer drin, ich hasse Drucker. Das stimmt mittlerweile noch immer, aber für 2D-Drucker, seit ich einen 3D-Drucker habe, kann ich das nicht mal so ganz unterschreiben. Bin Schlagzeuger, mag gern Musik und ich frage jedes Mal auf den Grazer Linux-Tagen, also ich lese gerne und mag besonders humorvolle Bücher. Wer Bücherempfehlungen hat, bitte in meine Richtungen werfen. So, also nochmal ganz kurz zu euch. Wer von euch ist zum ersten Mal bei den Grazer Linux-Tagen? Wow, wie cool. Sind hier Sys-Admins anwesend? Das habe ich gefragt, das ist aber nicht am Ding drauf, auf der Aufnahme. Viel weniger geworden, finde ich cool. Haben wir auch Entwickler oder Entwicklerinnen anwesend? Okay, wow, halb. Sehr, sehr cool. Wer hat denn Interesse an Linux? So, wer kein Interesse an Linux hat, der schaut dann ganz kurz runter. Ich mache nämlich ein Selfie.
Das ist kein Selfie.
Ihr wisst nicht, was drauf ist. Also ich bin wirklich drauf.
Ja, wie kommt es zu diesem Vortrag? Also die Wikipedia definiert einen Clown als einen Artisten, der dessen primäre Kunst es ist, Menschen zum Lachen zu bringen. Der Begriff Clown kommt von einem englischen Begriff mit der Bedeutung Bauerntölpel, im Englischen seit etwa 1600 für Nahspaßmacher verwendet. Ein Clown ist häufig jemand, der absichtlich Fehler macht und für Unterhaltung sorgt. Ich arbeite seit über 20 Jahren in der IT. Ich habe wirklich Angst vor Clowns, das ist kein Schmäh. Und habe einen Riecher für Clown-ID entwickelt. Also wenn irgendwo was komisch mir vorkommt, dann rieche ich das. Und für mich ist Clown-ID etwas in der ID, bei der man nicht weiß, ob man lachen oder weinen soll. Steht für mich grundsätzlich für unzuverlässige, schlecht organisierte oder einfach auch fehlerhafte ID-Infrastruktur. Der Begriff eignet sich aber wunderbar auch als Platzhalter bei diversen Buzzwords oder Werbeslogans. Mit unserem gemeinsam entwickelten Clown-Lösungen erreichen Sie Ihre Clown-Ziele schneller als je zuvor zum Beispiel. Um was geht es bei meinem Vortrag heute? Ich habe drei Beispiele aus der Praxis rausgesucht. Es gibt die sterbende Firewall, es gibt ein sehr interessantes Backup und einen Cybersecurity-Incident. Wir schauen uns immer im Zuge dessen die Lessons Learned daraus an. Disclaimer, die Fälle sind alle real, nichts davon ist erfunden. Sie sind aber komplett anonymisiert. Also wenn sich jemand erkannt fühlt hier drinnen, vielleicht wollt ihr mit mir sprechen im Nachgang. Aber es geht nicht um Victim Blaming, also da sind Fehler dabei, die sind auch uns passiert oder beziehungsweise auch mir passiert. Da geht es wirklich darum, dass man aus diesen Fehlern lernt. So, nicht Thema dieses Vortrags sind öffentlich bekannte Fälle. Also es gibt oft Postmortems von großen Ausfällen bei Providern, bei IT-Buden. Ich gehe auch nicht auf FortiGate, Avanti und Endpoint Security ein. Abgelaufene SSL und DLS-Zertifikate sind kein Thema meines Vortrags, genauso wie Netzwerkprobleme mit MTU. Auch nicht DNS. Ich wiederhole es, auch nicht DNS. So, unser erster Fall ist die sterbende Firewall. Wir haben einen Kunden, dort schreit das Monitoring, dass wir eine hohe CPU-Auslastung haben und zwar relativ konstant. Die Problembeschreibung ist wie folgt. Eine Sophos UTM-9 Firewall hat seit 12.03.2024 immer wieder hohe Load- und Netzwerkprobleme. Erster Start ist, wir sniffen mal auf der Firewall für 15 Sekunden mit, ignorieren einmal den SSH-Traffic, da gehen wir mal davon aus, dass der es nicht ist und sehen dann, wenn wir uns diesen Mitschnitt anschauen, sehr viele Retransmit. Also da hat es irgendwas im Netzwerk. Das Problem haltet an. Wir schauen weiter, was alles sein könnte. Die bisherige Erkenntnis ist, dass es einmal kein Hardware-Problem zu sein scheint, weil wir haben das Ganze im HA. Wir können da Failover auf eine andere Node machen. Das ändert nichts. Es sind nicht die Intrusion Prevention, Remote Logging, dürfte alles nicht relevant sein. Wenn wir diese Firewall rebooten gehen, also der andere Node übernimmt, also gibt es keine Downtime, und den Failover veranlassen, das behebt das Problem aber nur sehr kurzfristig. Also es geht dann wieder los. So, erste Frage. Das Problem tritt immer ungefähr ab 8 Uhr in der Früh auf. Ideen. Wer war das mit der Kaffeemaschine? Wer war das mit die Little Leute müssen arbeiten anfangen? Mal schauen, ob ich triff. Sorry. Das ist ein sehr guter Guess. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Das geht ein paar Tage so, ist noch aushaltbar, aber die Wochen drauf heißt es mit, das müssen wir in den Griff kriegen. Wir schauen in die Logs rein und da fällt irgendwas auf. Seit 12.03. ist irgendwas anders. Also normalerweise haben wir so 214, da geht es rauf. Nächste Kontrollfrage. Was ist am 16. und 17.? Okay, so viel. Okay, dann müsst ihr euch nachher die Tutti-Frutti-Packungen abholen kommen. Ja, wir haben dann einen speziellen User rausgeholt, bei dem was auffällt. Normalerweise, also da hat er nicht gearbeitet, da hat er normal gearbeitet, würde ich mal behaupten. Und irgendwas ist da anders. Ja, wir haben weitere Accounts identifiziert und deaktiviert. Und was war der gemeinsame Nenner? Ideen. Chefetage ist eine gute Idee. Nein. Sehr gute Idee. Update auf Client-Seite. So, wir haben nämlich als gemeinsame Nenner herausgefunden, das sind alles Apple-Rechner. Alle verwenden Tunnelblick. Apple-Rechner mit Tunnelblick. Es gibt am 12. März 2024 eine neue Release. Wir erinnern uns. An dem Tag ist es losgegangen. So. Das erwünschte Verhalten von OpenVPN ist sogenanntes Exponential Backoff. OpenVPN macht standardmäßig 5 Verbindungsversuche mit dem gleichen Abstand. Das heißt, wir haben eine Sekunde, eine Sekunde, eine Sekunde, eine Sekunde, eine Sekunde Wartezeit und dann verdoppelt sich's auf 2 Sekunden, auf 4 Sekunden, auf 8 Sekunden. Bei uns, wir sehen aber 30 Mal pro Minute den Verbindungsaufbau und zwar konstant. OpenVPN 2.6 hat grundsätzlich ein Rate Limiting. Das ist sehr tricky und sehr spannend auch implementiert, wenn man da reinschaut. Aber unsere Sophos UTM, die hat ein OpenVPN 2.3.10 aus 2016. Wir sind übrigens im Jahr 2024. So, wir haben ganz viele solcher Einträge für betroffene Accounts in den Logs und wenn wir da reinschauen, das ist dieses Log von der Sophos. Wir nehmen als Referenz diesen Problemaccount her und sehen dann so viele Einträge, also 9.317 Einträge nur für diesen einen Problemaccount und als Vergleich, wie das für mich ausschaut, der Admin ist und wahrscheinlich sogar mehr macht auf dem System mit 28 Einträgen. So, wir haben dann das Ganze bei OpenVPN gemeldet, ist auf GitHub das Issue 525 und Shoutout an die Entwickler, die alle involviert dort waren. Das war sehr produktive Zusammenarbeit. Es gibt ein sogenanntes Hold, Waiting for Hold Release und warte so viele Sekunden. Also es gibt im Management-Interface von OpenVPN, gibt es eine Rückmeldung mit, du musst da warten. Das hat aber Tunnelblick ignoriert. Das heißt, das hat es gar nicht durchgemeldet. Es hat 2 Fixes gebraucht, bis das Ganze dann so funktioniert hat und die Tunnelblick-Entwickler haben uns dann eine Beta-Version zur Verfügung gestellt und in der mittlerweile verfügbaren 6.0-Release ist das auch drinnen. So, was haben wir denn da jetzt als Lesson Learned oder als Problem identifiziert? Bei der Sophos haben wir ein uraltes OpenVPN drauf, an dem wir nichts ändern können. Es gibt kein Rate-Limiting für OpenVPN-Verbindungen. Das heißt, egal wie oft da jemand daherkommt, das wird halt einfach probiert. Und das Spannende ist, eigentlich ist das Ganze nur deswegen in die Knie gegangen.
Wir brauchen
Okay, die Leute, die also sitzen auf den Stiegen, bitte rausgehen und im I3 sollen sie weiterschauen. Guide runden, dort könnt ihr mitschauen. Cool. Auch neu. So, also. Das Ganze hat eigentlich nur deswegen zu Problemen geführt, weil die HA existiert natürlich, dass wenn ein Node Probleme macht, dass der andere übernimmt. In dem Fall hat aber die HA das Problem gemacht, weil die Replikation nicht nachkommen ist. Das eigentliche Problem, das wir da gesehen haben, ist, das OpenVPN hat Verbindungen aufgebaut, die hätte sie eigentlich abfackeln können, aber die Replikation rüber auf den anderen Node mit Postgres im Hintergrund und alles sehr gestrickt. Dort hat man dann gesehen, wo die eigentlichen Bottlenecks sind. Naja, und was noch dazu kommt, ist, der eigentliche Anlass war, dass das alte, veralterte Cypher-Settings im Einsatz waren. Das Problem ist, wenn man so eine Konfiguration hat, wie beim OpenVPN, dann ist es nicht ganz leicht, dass man einfach einmal die Konfiguration austauscht, weil da muss man halt alle VPN-Profile in dem Fall neu ausstellen. So. Workarounds. Was war die Lösung für uns dabei einmal? Wir haben die neue Beta-Version von Tunnelblick rausgeliefert. Wir haben auch Wechsel auf OpenVPN Upstream-Paket implementiert, die das Problem überhaupt nicht gehabt haben. VPN-Profile mit entsprechenden Data-Cypher-Settings ausgerollt. Und wir haben einen Einzeiler gehabt, das ist wirklich der, mit dem wir dann gearbeitet haben, also den könnte man noch optimieren, aber so wurde er verwendet. Wir können im Log einfach direkt nachschauen, wo sind diese Top-User. Also wenn irgendjemand aufschlagt, was wir dann auch im Nachgang hatten, weil halt jemand ein Notebook noch irgendwo herumliegen gehabt hat mit alter Software, weil die hat sich aktualisiert und dabei ist aber noch eine stabile Version von Tunnelblick draus gewesen, die das Problem hatte, dann haben wir den ganz schnell identifizieren und dementsprechend sperren können. So. Lessons learned. Logs lesen. Das erschlägt wirklich 90% aller Fälle, die man so typischerweise im Alltag hat als IT-Personal. Upstream-Projekte involvieren zahlt sich aus. Also wir haben da eine wirklich produktive Zusammenarbeit mit OpenVPN und Tunnelblick Upstream gehabt. Also das Problem ist jetzt für alle gelöst und nicht nur für uns. Menschen ignorieren Fehlermeldungen und Probleme, weil das eigentlich Interessante dabei ist, das ist ja ganze Wochen so dahingegangen, ohne dass wir irgendwas mitgekriegt hätten, dass die Leute sagen, mit MyVPN funktioniert nicht. Es war dann, in dem Fall war es eine firmenexterne Person, die sich an uns gewendet hat und gesagt hat, mein Tunnelblick baut übrigens die Verbindung zu euch nicht mehr aus. Das war halt dann ein Entwickler auf einmal und kein normaler Anwender, der die Fehlermeldungen halt auch verstanden als mit, da könnt ihr wirklich was haben. Manche verstehen es halt einfach nicht oder sie melden sie einfach nur nicht. Also selbst wenn sie wahrgenommen haben, vielleicht zahlt es sich nicht aus, melden. Als Entwicklerin muss man sich auch an der Nase nehmen und brauchbare Fehlermeldungen machen. Für uns war die Fehlermeldung vollkommen klar, mit was da eigentlich passiert. Für Endanwenderinnen ist es halt nicht immer ganz so klar, mit was dort passiert. Die Fehlerfälle auch ausgiebig testen, also das war so ein Pfad mit, den hat halt echt noch niemand in der Praxis durchgetestet, mit was, wie verhält sich denn das eigentlich? Und diese Vorwärts-Rückwärts-Kompatibilität bedenken. Also was bedeutet das Updaten auf eine neue Version meiner Software? Brauche ich da neue Konfigurationsoptionen? Was ist, wenn ich keine neue Konfigurationsoption drinnen habe? Gibt es dann einen Fehler? Was ist, wenn ich wieder rückwärts gehe? Das eben also auch unbedingt für Konfigurationsänderungen bedenken. Also angenommen, ich benenne was um, was kommt dann eigentlich am Schluss raus? Prozess für regelmäßiges Erneuern von VPN-Zertifikaten, also das war ein Prozess, der bei uns noch nicht optimal implementiert war. Also wenn man mehrere hundert Leute hat, die ein neues VPN-Zertifikat brauchen, dann muss man halt irgendeinen Prozess sich überlegen, der dementsprechend skaliert. Und was man noch bedenken sollte, sind das Sicherheitsnetz einbauen. Also in dem Fall hätte halt die Sophos einfach abfangen können. Also was passiert im Lastfall? Möchte ich dann lieber, dass die Firewall komplett stirbt oder sage ich dann mit, ich nehme halt vielleicht von irgendeinem bestimmten User dann keine neuen Verbindungen mehr an? Zu diesem Sicherheitsnetz eine Frage. Ausgenommen bei der Antwort sind Leute, die die Folien schon gesehen haben. Was könnte es sein? Ein Bahnsicherungssystem ist eine sehr, sehr gute Antwort. Kennt jemand den Fachbegriff? Trotzdem. Das ist ein sogenanntes Besenprofil. Die Schweizer Bahnbetriebe haben diese Sicherheitsvorrichtung im Einsatz vor Tunneln. Das heißt, wenn jemand ein Fenster beim Zug aufmachen kann und rausschaut, ist da halt vielleicht die Brille weg, aber nicht der Kopf. Das ist halt eigentlich eine sehr günstige Lösung für ein Problem, mit dem man halt die Leute dazu bringt, dass sie rechtzeitig den Kopf wieder reinbringen. Das kann man halt an vielen Sachen auch als Softwareentwickler, Entwicklerin einsetzen. Vielleicht überlegen. So, Backups, das Lieblingsthema aller IT-Admins. Auch meines. Bitte. Den Fall getriggert. Weil das Tunnelblick-Upgrade eine neue OpenVPN-Version inkludiert. Die neue OpenVPN-Version möchte neue Cipher-Settings als Default sehen. Das sagt mit, deine sind mir übrigens zu alt, mit denen rede ich nicht, weil die sind potenziell unsicher. Das war der eigentliche Trigger. Danke für die Zwischenfrage. So, das interessante Backup. Wir haben da ein Ansible Playbook. Falls irgendjemand von euch jetzt Ansible nicht kennt oder versteht, da ist jetzt nicht große Magie drinnen. Ich habe da jetzt einen manuellen, also das war in dem Fall ich, einen YAML-to-Shell-Export gemacht. Also was da grundsätzlich passiert, wir haben eine Software, die nennt sich Restic, von der holen wir uns die Version 0.18.1. Entpacken das mit BZIP2 in eine Datei, kopieren die dann nach User Local Bin Restic. Das passiert grundsätzlich. So, Quizfrage. Was passiert, wenn BZIP beim ersten Ansible-Lauf nicht existiert? Ideen? Ah, Peter ist ausgenommen. Bitte? Jawohl, Ansible bricht ab. Das ist die eigentlich. Nicht schlecht. Ansible bricht ab, da haben wir einen Fehler. Das heißt, er macht decompressed the binaries, sagt BZIP2 gibt's nicht, stopp. So, was passiert, wenn BZIP2 beim zweiten Ansible-Lauf existiert? Er nimmt die alte Version. Ja, was passiert dann, wenn es übersprungen wird? Die Datei ist leer. Und was liefere ich aus? Eine leere Datei. Da haben wir jetzt zwei sehr gute Meldungen. Sorry, bitte weitergeben. Meine Würfe werden immer schlechter. So, was passiert jetzt beim Backup-Lauf? Eine leere Datei überschreibt das vorige Backup. Moment, das Restic, was ist denn das Restic, das wir da ausführen? Ja, wie schaut denn das Binary aus? Genau, was passiert beim leeren Binary? Wir haben ein sogenanntes Zero-Byte-Executable. Und wer das bisher nicht wusste, POSIX fordert dieses Verhalten, wenn der Kernel das nicht ausführen kann, dann wirft er in dem Fall wirklich ein ENO-Exekretur, Exec Format Error, Bash, Z-Shell, Dash, welche Shell auch immer, jede POSIX-kompatible Shell ist gezwungen dazu, führ das so aus, als ob du es als Shell interpretierst. Mhm. Wir haben ein sehr schnelles Backup. Also die 8 Terabyte, die normalerweise ein paar Stunden brauchen beim Sichern, die waren dann halt dementsprechend schnell durch. So, Lessons learned aus dem Vorfall. Kontrollierte Ansible-Ausführung. Das wäre es vielleicht soweit noch klar. In dem Fall ist ja das Ganze uns nur deswegen passiert, weil wir einen Umstieg auf eine saubere Ansible-Umgebung gemacht haben, wo BZIP2 halt noch nicht verfügbar war. Was wir noch nicht hatten, ist ein One-Time-Run, dass man sie ja sofort immer wegwirft und wieder vom Scratch macht. So, Exit-Codes immer überprüfen, das ist vielleicht auch noch klar, aber vielleicht nicht immer darauf verlassen. Was hat da eigentlich initial gefällt in dem Ansible Playbook? Die Checksumme überprüfen. Also es war schon einmal nicht Best Practice, dass man das Restic-Binary, das man entpackt in irgendeiner Datei schreibt und das als Restic-Binary installiert und nicht irgendwie als mit irgendeiner Version und einer Symlink drauf. Also das wäre schon der erste Fehler. Aber wir haben auch die Checksumme vom Binary in dem Fall nicht überprüft. Noch wichtiger, Backups gehören wie alles Wichtige ins Monitoring. Und was wir da implementiert haben, ist, dass wir einen Check mit Timestamp-Dateien machen. Also wir legen eine Timestamp-Datei an, wenn das Backup initialisiert wird. Wenn es fertig ist, verschwindet die Timestamp-Datei wieder aus dem echten Tree. Und wir prüfen im Monitoring dann drauf, dass der Timestamp aktuell genug ist im Backup. Und was man natürlich auch noch machen kann, ist, dass man Laufzeit und Trends beim Backup-Lauf im Auge hat, weil wenn es normalerweise 4 Stunden dauert und dann dauert es 2 Sekunden oder 0 Sekunden, hat es vielleicht was. So, jetzt kommen wir zum Fall 3. Vor 2 Jahren bin ich da mit einem Vortrag gewesen, der hat geheißen, wie Gott hackt, Lektionen aus realen Security-Vorfällen. So, ganz kurz. Was war damals? Wir haben einen Security-Incident bei einer Firma in 2023 gehabt. Da war die Beschreibung, Server verhalten sich komisch. Produktionsbetrieb ist stark beeinträchtigt. Die Endkunden rennen Support die Bude ein. Das Problem verbreitete sich über viele Server. Man muss dazu wissen, ich wusste damals nicht, auch nach dem Vorfall nicht, um wie viele Server es eigentlich geht. Das war so ein bisschen ein Betriebsgeheimnis. Naja, ich habe einen Kiten Tsunami Malware mit Command and Control Bot identifiziert und abgewehrt. So, was waren damals identifizierte Probleme und auch zurückgemeldet? Also nichts davon ist nur mir bekannt. Wir haben keine Backups gehabt, kein Monitoring, keine Übersicht aller Systeme, kein Konfigurationsmanagement, kein zentrales Logging. Sagen wir mal, über fast alle Systeme identisches Passwort für alle Root-Logins, SSH-Logins als Root-User. Und uralte, nicht aktuell gehaltene End-of-Life-Distro-Releases. Teilweise mit Uptimes von über 900 Tagen. Das ist übrigens nichts zum Angeben. Bitte? Woher kenne ich deine Kunden? Ja, ja. So, fast forward 2026. Ich bekomme eine Mail. Es ist alles davon übersetzt und verfremdet, also keine Sorge. 2023 haben Sie uns bei einem Cybersecurity-Problem geholfen. Ich befürchte, wir stehen an einem entscheidenden Punkt mit einer weiteren ernsten Situation. Wir bekämpfen seit 2025 böse Akteure und dachten, wir hätten alles im Griff. Aber jetzt ist es wieder da. So, wir haben Herausforderungen. Wie sich mittlerweile herausstellt, ich wurde mehr informiert diesmal. Wir haben 3 involvierte Zeitzonen. Also wir sitzen, also da war es nicht Sommerzeit, Central European Time. Wer weiß, was PST ist? Pacific Standard Time. Da haben wir also minus 9 Stunden Richtung Westen hin. Und wer weiß, was IST ist? India Standard Time, genau. Und wie viel Zeitzonenunterschied haben wir dorthin? 3,5 Stunden zu uns. 3,5. Das ist super für Meetings übrigens. So, jetzt erkennt man schon mit, da kommen jetzt schon einmal verschiedene Kulturen zusammen. Wir haben keine konsistenten Zeitzonen auf den Systemen des Kunden, nach wie vor kein zentrales Logging. Jetzt stellt sich heraus, es ist eine 4-stellige Anzahl an Systemen, kein IT-Inventory noch immer, kein Monitoring noch immer und Kommunikation zwischen den verschiedenen Kulturen ist, sagen wir mal, herausfordernd. Wie sich da herausgestellt hat, sagen die Dienstleister, die im Osten sitzen, zu allem, ja, wir machen das. Und bis wann? Bis morgen. Das bis morgen ist aber jeden Tag so, wenn man dann fragt, wir sind morgen fertig. So. Weitere Herausforderungen. Keine Firewalls, weder Perimeter noch lokal irgendwas. Logins immer per SSH. Accounts von ehemaligen Mitarbeitern sind auch nicht deaktiviert. Das heißt, da muss man herausfinden, mit wer darf denn oder sollte denn eigentlich noch. Aber spielt grundsätzlich keine große Rolle, weil die Logins sind nach wie vor noch immer als Root. Wir haben auch noch nie, oder vielleicht ist das nicht so gedacht gewesen, aber es sind keine internen Netzwerke, sondern das ist alles mit öffentlichen IPs. Also alle Netze von denen mit allen Systemen stehen public im Internet. Aber wir wissen eh nicht, wem was gehört eigentlich, auch zu welchen Kunden. Die Web-Services laufen als User-Root, das ist nämlich sehr praktisch. Geschrieben von ehemaligen Mitarbeitern, das heißt, die sind auch nicht mehr da. Mit hardcodierten Zugangsdaten im Quellcode, wie ich gefunden habe. So, es geht aber weiter. Die bisherigen Rettungsversuche, die Dienstleister rund um diese Firmen versucht haben, haben Spuren vernichtet, die mir definitiv geholfen hätten. Die infizierten Server, die nach Absprache ausgeschaltet wurden, sind auf einmal wieder online. Sie mussten nämlich Daten und Konfigurationen nachschauen. Die Anfrage des Dienstleisters für Freischaltung eines weiteren SSH-Keys. Also wir haben die natürlich jetzt einmal gehardent und geschaut, dass nur mehr bestimmte User raufkommen. Jetzt, das heißt, jeder weitere musste anfangen. Ideen dazu, was da passiert sein könnte? Nein, das ist natürlich als Root-User. Die anderen User haben wir ja noch nicht draußen gehabt. Das ist immer als Root-User. Nochmal bitte. Nein, du bist ja ein Kini, haben sie nicht geschert. Okay, ihr seid überhaupt nicht kreativ genug für das Problem. Bitte? Das wäre auch gut, ein aus dem 2008 generierter Key. Nein, das ist viel langweiliger. Der private Teil vom SSH-Key wird nämlich im Jira-Ticket geteilt. So, geht aber weiter. Die Passwörter sind in der Shell- und in der MySQL-History hinterlegt, also eben noch denen gar nie fragen müssen. Die Entropie ist grundsätzlich verbesserungswürdig, der Passwörter, und es ist auch noch immer fast überall das Gleiche in Verwendung. Es gibt eine Produktionsdatenbank mit, ich habe die genaue Zahl nicht drin, aber es ist zweistellig Terabyte-Bereich. Ohne Backup. Aber wenigstens das ist konsistent, denn es gibt generell noch keine Backups, noch immer. So, Quizfrage, aber dafür jede Menge. Na, ja, wo war das? Exploits. Sorry, ich habe hoffentlich niemanden erwischt. Ja, hoppala, das war falscher Key. So, Malware. Jede Menge gefunden. Das ist mein Favorite, Python EBPF-basierte Reverse Shell, die ist wirklich schön gemacht. Also das Tolle von dem Fall war, meine Malware-Sammlung ist jetzt größer. Wir haben aber auch Account-Probleme dort. Da gibt es einen bekannten XKCD-Comic, den ihr hoffentlich alle kennt, oder wenn nicht, euch zumindest jetzt unterhält. Also my password is just every Unicode codeband concatenated into a single UTF-8 string. Wir haben nämlich ein infiziertes System mit No-Login. Also das ist grundsätzlich legitim, also das ist CentOS. etc/passwd eines infizierten Systems. So. Schaut mal, was da passiert. Das Grep schaut ganz normal aus. Auch, also User has been no login. Erst wenn man das Ganze an Cut pipet, sieht man, dass das Ganze nicht so wie üblich ist. Also wir haben da kyrillische Zeichen drinnen, die ganz klassischen Homoglyphen-Angriff sind. Das heißt, nur weil du es am Bildschirm, dass es für dich ausschaut, weil die Leute sagen natürlich, nein, das ist eh gesperrt, der kommt nicht auf für dieser System, der User. In Praxis war es natürlich so nicht. Das Interessante nämlich dabei ist, also das ist dann aus dem Live-Einsatz, das ist jetzt nur nachgefaked, es bin No-Login und das schaut legitim beide Male aus. Es ist aber definitiv nicht legitim, also wenn man cut.vde, dann sieht man dann, wenn man das dorthin pipet, dann sieht man die Sonderzeichen. So, haben wir irgendeinen Forensiker sonst noch unter uns, dem diese Datei, der die Checksumme bekannt vorkommt? Naja, schaut, da hätte sonst jemanden gehabt, der einen Job braucht. Ideen, was das sein könnte? Werd's kreativ. Meter? Meter? Nein, viel einfacher. Ja, das ist die GNU-Bash. Das No-Login ist einfach die ganz normale Bash von dem System. Was auch ziemlich cool ist, weil da schlagt nichts an, wenn du darüber scannst mit, ist die Checksumme vielleicht eine bekannte Malware? Nein. Ganz fein als GNU-Bash, die steht halt an einem falschen Pfad. So, kurze Wiederholung. 2023, keine Backups, kein Monitoring, Konfigurationsmanagement, kein zentrales Login, Passwortmanagement nicht vorhanden, SSH-Accounts sind nicht wie gewünscht verwendet und End-of-Life-Systeme. Schauen wir nach 2026. Das Einzige, was ein bisschen dazukommen ist, Konfigurationsmanagement. Das hat so eine Ansible-Konfiguration gegeben, mit der man ein bisschen starten hat können. Also mit dem Paul Virilio zu sagen, rasender Stillstand ist dort vorhanden. So, ich habe das wirklich schwer verdauen können, was da passiert ist, aber das Resultat davon ist ein Clown-ID-Bingo. Und seht ihr das? Nein, das seht ihr nicht, das sehe ich nur da, bin am falschen Screen. Danke. So, also ihr könnt es erkennen und die haben wirklich wunderbar diese Kriterien überall erfüllt und ich habe selten geschafft, dass man nicht schafft. Also wer sich unterhalten will, kann es ja für die eigene ID einfach mal probieren. So, wieder den Exit-Button finden da. So. Genau. So, jetzt schauen wir uns aber noch einmal globaler an, Lessons learned daraus. Wenn wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, muss alles sich ändern. Das stimmt leider, also man kann nicht die IT einfach so betreiben, dass man sagt, man stellt einmal was hin und geht es nie wieder an. Faktoren, die ich erkannt habe, die das Ganze begünstigen. IT wird nur als Kostenstelle gesehen. Also das, warum zahle ich dem Admin was, der muss ja eigentlich nichts tun, weil es läuft eh alles. Compliance und Security werden gleichgesetzt. Nur weil man irgendeine ISO-Zertifizierung einhält, heißt es nicht, dass die Security in Ordnung ist, und das Gleiche gilt auch umgekehrt. Das sind zwei Paar Schuhe. Ganz gravierend finde ich fehlendes Interesse an Fortschritt. Also es passiert oft, dass einfach Leute sagen mit, mir interessiert das nicht, ich habe das schon so oft gemacht und das soll wer anderer sich drum kümmern und es geht halt einfach nichts weiter. Oder es gibt halt grundsätzlich kein Interesse daran, dass man irgendwie das Ganze verbessert, was ein bisschen mit diesem Commitment oder Engagement reinspielt. Also das ist nicht mein Job, für das bin ich nicht angestellt, deswegen schaue ich da weg und ignoriere das ganze Problem. Fehlendes Projektmanagement, wenn sich keiner halt darum kümmert, wie das Ganze vonstatten gehen soll. Und dann gibt es ein paar wunderbare Prinzipien. Kennst du das Peters-Prinzip? Das besagt nämlich grundsätzlich nichts anderes, als in einer Hierarchie neigt jeder Beschäftigte dazu, bis zur Stufe der Unfähigkeit aufzusteigen. Weil was ist das Phänomen eigentlich? Solange man seinen Job gut macht, sagt man mal, oh, super Mitarbeiter, super Mitarbeiterin, befördere ich zur nächsten Stufe. Wann bleibt man picken, wenn man den Job halt nicht mehr so gut macht, wie er dann eigentlich vielleicht gefordert wird? Das Ganze ist ein bisschen überspitzt, passiert aber in der Praxis leider wirklich in der Form. Dann die Truthahn-Illusion. Die kommt ein bisschen aus einem anderen Kontext. Ich finde, das lässt sich aber wunderbar auf die IT auch übertragen. Die Truthahn-Illusion, die beschreibt so einen Moment, dass der Truthahn, ihr glaubt mit, mir geht's super, ich werde jeden Tag gefüttert. Mir geht's immer besser. Da kümmert sich jemand um mich, warum sollte ich mir Sorgen machen? Bis an dem Tag, wo es ihm am besten geht, folgt dann halt eigentlich die Schlachtung. Da geht es dann an den Kragen. Und das ist ein Phänomen, das in der IT ähnlich passiert, meiner Erfahrung nach, dass Trends falsch erkannt werden oder falsch extrapoliert werden. Also dass man glaubt, das ist ja die letzten 3 Jahre gut gegangen, dann wird es die nächsten 3 Jahre ebenfalls gut gehen. Den Maslow'schen Hammer kennt ihr wahrscheinlich, ein vertrautes Werkzeug nutzen, obwohl ein anderes besser geeignet wäre. Also wenn man nur einen Hammer hat, verwendet man halt alles wie einen Hammer. Der IKEA-Effekt ist auch super, weil man es selbst gebaut hat, ist es natürlich viel mehr wert als irgendeine andere Lösung, die vielleicht von der Stange kommt. Dem bleibt man dann ewig lang picken. Dann den Herdentrieb, man hat die Neigung, dass man sich der Mehrheit anschließt, alle anderen verwenden das muss das Beste sein, ganz besonders wenn es der neueste Hot Shit ist. Und die Status Quo-Verzerrung, Bevorzugung des Status Quo gegenüber Veränderungen. Also das tut jetzt, warum sollte dann was ändern dran? Das ist halt dann im Endeffekt auch noch mehr Stillstand. Weiters, wenn es keine Dokumentation gibt, also wenn man nicht nachschauen kann, mit was ist vor 3 Jahren vielleicht gemacht worden, dann tut man sich ja schwer, IT nachzuvollziehen. Kein oder mangelndes Feedback, also wenn man halt irgendwas ändern will und man fragt, mit darf ich das machen oder können wir das machen, es gibt kein Feedback dazu, dann wird halt ein wenig passieren. Und ganz schlimm, keine Entscheidungen. Also es ist besser, es entfällt eine Entscheidung und man kennt, das war dann vielleicht eine falsche Entscheidung, also es fällt überhaupt keine Entscheidung. Ich sage dazu die Rue de la Gac. Wenn im Monitoring alles rot ist, wenn sich keiner darum kümmert, weil es ist eh schon wurscht, dann ist man im Problemzustand. Wenn es keine Vision gibt, wohin es eigentlich gehen soll mit der IT, ist genauso ein Problem. Und von Steffen Mau kommt die der Begriff der Veränderungserschöpfung. Und das sagt nichts anderes als eine Überforderung, ein Zustand der Überforderung, wenn schnelle Veränderungen und kontinuierlicher Wandel nicht mehr als gestaltbar, sondern als überwältigend oder auch fremdbestimmt und kaum noch bewältigbar erlebt werden. Ja. Wo Menschen sind, gibt es Kommunikation, keine oder mangelnde Kommunikation. Also wenn schlecht kommuniziert wird, ist das immer ein großes Problem. Und wir haben noch einen wunderbaren Punkt, die Schatten-IT. Zu der noch ein paar extra Worte. Also wer den Begriff dann kennt, die Schatten-IT sind Systeme oder Prozesse in Unternehmen, die neben der offiziellen IT-Infrastruktur und ohne Wissen des IT-Bereichs existieren. Also die laufen halt im Schatten. Die Asterix-Leser kennen wahrscheinlich den Passierschein A38. Man wird halt vom einen zum nächsten Schalter geschickt. Das ist in der ID ähnlich, wenn man sagt, mit ich brauche eine neue VM und da muss man ein Ticket anlegen und dann muss man bei der Abteilung was einholen und bei der Abteilung und dann steht man am Schluss bei der Security, muss eine Firewall-Freigabe haben und wenn sich halt herausstellt, dass es 2 Monate dauert, dass man eine neue VM in Betrieb nimmt, dann kann es halt sein, dass irgendjemand einmal beim Provider irgendeine VM klickt. Und die geht dann produktiv. Oder wenn die Firewall gesperrt ist, dann geht man halt mit dem Handy Hotspot online und tunnelt das Ganze durch. Datensilos. Irgendwo landen Daten drinnen, jemand anderes sagt, ich brauche ähnliche Daten, aber die sind anders, ich mache meine eigene Datenbank, ich sammle das wieder woanders. Und am Schluss hat man ganz viele Datengräber, wo man aber die Daten eigentlich nicht sinnvoll zusammenführen kann. Und natürlich, nichts ist permanenter als ein Prototyp. Das stellen wir nur mal hin und machen das später in ordentlich. Good luck. Deployment ist immer leicht, also das ist der leichte Teil von IT, dass man einfach mal was hinstellt. Schwierig ist es aber wirklich auch etwas wieder mal endgültig loszuwerden, wenn man sagt, das braucht man nicht mehr, wie baut man das ab, wie holt man Daten daraus? Und dann gibt es den wunderbaren Begriff natürlich noch der Schatten-AI. Das sehe ich momentan relativ oft, weil die Firmen noch sagen wir wissen noch nicht so recht und da gibt es dann halt einfach keine AI-Regelung und was passiert dann? Die Leute verwenden halt das, wie sie es wollen und was sie wollen und schieben auch dann die ganzen sensiblen Firmendaten in irgendwelche Cloud-Lösungen rein. So, was machen wir denn jetzt gegen Cloud-ID? Wir brauchen Trüffelschweine gegen Cloud-ID. Ihr müsst ein Gespür dafür kriegen, mit, wenn Prozesse kaputt sind. Das Ganze kann man so in Review-Prozessen durchgehen, in externen Audits, mit anderen Leuten auch drüber sprechen, weil die haben die eigene Betriebsblindheit nicht, unter der man oft leidet. Technische Schuld reduzieren, schauen, dass man das auch wieder los wird, also nicht nur mit dem Leben, was man schon hat. Und auch bedenken, ein System lässt sich erst dann verbessern, wenn man versteht, warum es so funktioniert, wie es funktioniert. Oft geht man in eine Firma rein und sagt, das ist ein kompletter Bullshit, was die machen, kennt aber die Geschichte nicht, die dahinter steht, warum das so ist, wie es ist. Und das muss man erst hinterfragen und auch dementsprechend verstehen. Best Practices praktizieren, dazu findet man genug im Netz auch, was und wie man das Ganze praktizieren soll und Kommunikation. Und dazu gibt es zum Sagen, the two hardest problems in computer science are people, convincing computer scientists that the hardest problem in computer science is people and off by one errors. Und das ist wirklich so. Wenn doch der Desasterfall eintritt, was macht man dann? Da möchte ich mitgeben. Das Fatigue-Management, Handgriffe sollen automatisch gehen. Also das sollte man nicht lang drüber nachdenken, aber die Aufmerksamkeit muss hoch bleiben. Also man braucht da gewisse Abwechslung. Im Flugbetrieb zum Beispiel, wenn man das als Vergleich hernimmt, da werden halt die Flugrouten einfach immer geändert. Also selbst wenn man in der Stadt A startet und in der Stadt B rauskommt, dann schaut man halt, dass nicht immer die gleiche Flugroute geflogen wird, sondern dass man da ein bisschen eine Variation reinbringt. Ruhig bleiben. In größter Hektik muss größtmögliche Ruhe vorherrschen. Das ist das Beispiel wieder mit Rettung oder Einsatzkräften im Generellen. Kein Laufschritt dort, weil die wenigen Zehntelsekunden, die stehen in keinem Verhältnis, die man sich da sparen könnte, zur Gefahr der Verletzung, wenn man stolpern sollte. Das heißt, ruhig bleiben und überlegt handeln. Ja, und dann zuerst diagnostizieren und dann Therapien. Das wird oft umgedreht mit, jetzt reißen wir mal alles um und schauen danach an, mit was ist denn eigentlich das Problem, das ich da habe. Und damit wäre ich beim Ende meines Vortrags und danke für eure Aufmerksamkeit. So, ich glaube, wir haben noch 5 Minuten, Punktlandung. Gibt es Fragen? Fragen? Oder haben wir alle Angst vor Clowns? Wie haben die so lange überlebt im Internet? Der Cybersecurity-Fall? Das ist eine sehr gute und berechtigte Frage. 2023 haben wir die schnell genug retten können, dass die diesen Ist-Zustand zumindest überleben. Ich hätte nicht gedacht, dass die halt überhaupt nicht aufräumen gehen. Jetzt haben sie, also erst jetzt, 3 Jahre später, haben sie gesehen, mit wie gravierend das Problem eigentlich war und wie sie es ignoriert haben. Die Firma hatte zumindest Angst, dass sie dicht gemacht wird. Also da sind auch, ich musste einen Bericht für eine staatliche Organisation schreiben. Aber es, mich hat selbst überrascht, mit wie lange die überlebt haben. Also vor allem, wenn man sich das, dieses Chaos anschaut, das dort existiert. Ich glaube aber, dass wenn die Firma nicht nach außen hin nicht reich genug aussieht, dann ist sie oft nicht das lohnenswerte Ziel, das sie sind. Also da haben manche dann erst gesehen, mit den Schaden, den man dort generieren kann, der versteckt sich. Also ich möchte nicht zu viel verraten, in welcher Branche der Kunde ist. Deswegen tue ich mir mit der Antwort ein bisschen schwer. Aber auf den ersten Blick haben die einfach nicht als lohnenswert genug ausgeschaut. Und erst als jemand drinnen war, haben die dann gesehen mit, oh, da könnte man aber eigentlich schon Kohle abziehen. Warum wurde die Checklist ignoriert? Sehr gute Frage. Ich glaube auch, dass es erst, also diesmal das Bewusstsein dafür da war, weil staatliche Behörden vor der Haustür standen und sagen, mit was sind die Maßnahmen, die sicherstellen, dass sie in 3 Monaten oder 6 Monaten nicht noch einmal aufgebohrt werden. Das hat es damals nicht gegeben. Ich würde auch behaupten, mit wäre die Firma in Europa, wäre das in der Form nicht ganz so passiert, weil die hätten Meldepflichten gehabt. In Amerika ist das Ganze halt mit, solange nicht irgendjemand in der Presse davon berichtet, also in der Presse ist davon nichts zu lesen. Ja. Bitte. Naja, du hast, wenn also da geht es halt darum, also um die Frage zu wiederholen, was für Probleme passieren müssen, dass staatliche Meldung erfolgt. Also in Österreich zum Beispiel, wenn dir das in Österreich passieren würde, hast du eine Meldung an die Datenschutzbehörde, mindestens, mittlerweile gibt es noch weitere Aktionen, die du setzen musst. In dem Fall geht es um Kundendaten, da sind persönliche Daten geleakt, da sind Accounts aufgebohrt worden, also du hättest da mehrere Meldungen machen müssen. Und das heißt, du hättest das an staatliche Behörden, wie Datenschutzbehörde, melden müssen. Ob das in Amerika, erst wenn halt, ich möchte nicht sagen, welche Behörde dort gestanden ist, aber das war halt nicht mehr niemand, weil da geht es halt um, da geht es um nennenswertes Geld, das anderen Leuten dann flöten geht. Und sobald es um Geld geht, wo andere Leute und andere Behörden wiederum im Spiel sind, ich erzähle das gerne nach dem Talk, aber nicht auf Aufnahme. Genau. Christoph? Na? So. Aha, ähnliche Frage. Ja, also das erzähle ich gerne nach dem Vortrag nicht auf der Aufnahme, aber grundsätzlich halt, weil es um Geld und wieder um Behörden geht. Das ist der Teil für die Public-Aufnahme. Ja, bitte. Wie findest du die passende Wie finde ich den passenden Weg zwischen Herdentrieb, neuen Tool und passendem Hammer? Das ist, also manche Sachen sind, da braucht man halt Erfahrung und dieses Erkennen mit, kann ich diesen Hot Shit jetzt vielleicht auslassen? Ist das was in 2 Jahren wieder durch einen anderen Hot Shit ausgetauscht wird? Ein großer Indikator für mich ist immer zu schauen, mit wer dahinter steckt. Wenn viel Venture Capital im Spiel ist, ist das immer ein Zeichen dafür, da arbeitet jemand auf einen Exit hin für mich. Da kann es sein, dass halt dann einfach die Lizenzen umgestellt werden, dass die Teams umgestellt werden, dass das originale Team verschwindet und so. Das hat oft mit der Umgebung zu tun. Ich möchte aber keinen Anspruch erheben, dass das bei allen gilt, weil das ist ja wirklich abhängig davon, in welcher Branche man tätig ist und um welche Software das Ganze geht. Also ich glaube, da braucht es einfach ein bisschen eine Gespür und Erfahrung mit, was ist in den letzten 10 Jahren in meiner Branche passiert und was ist da üblich und was geht. Man kann im Zweifel AI fragen. Da könnt ihr einen anderen Vortrag dazu halten, weil wir haben natürlich auch diese Cyber Security Incidents, wo Leute, die getroubleshootet haben, das in die AI geworfen haben und mit dem dann hantiert haben. Kann man so machen, man verwischt halt Spuren, die ein professioneller Troubleshooter halt eigentlich gern gehabt hätte. Bitte. Ja, gut, sehr gute Frage. Also die Frage war ja mit, normalerweise wird technische Schuld nicht abgebaut, sondern wird immer nur aufgebaut und braucht solche Fälle, damit man daran arbeitet. Das ist das Problem, das Backup-Problem. Das Backup braucht niemand, bis er den Restore-Fall braucht. Wenn es nicht einmal getestet ist, existiert das Backup in Wirklichkeit nicht. Das ist dann das Schrödinger-Backup. Da haben wir genau dieses Problem. Bei manchen ist es wirklich genauso. Die brauchen einmal die komplette Watschen, also die haben jetzt 2-mal die Watschen gebraucht, also bei dem Cyber-Security-Incident. Die haben beim ersten Mal, war es mir schon vollkommen unklar, mit wie man so operieren kann. Und ich dachte, da wird nachgearbeitet, weil die haben von mir Best-Practice-Anleitung kriegt, mit was gehört alles gemacht. meines Wissens nach, ich werde noch immer in Tickets CC'd, kriege es also mit, obwohl ich eigentlich aus dem Fall draußen bin, wird zumindest dort nachgearbeitet, wie gut das ist, keine Ahnung, aber meine Annahme ist, in guten Firmen, mit gutem Personal werden technische Schulden halt auch einmal abgebaut und wird erkannt, dass das zumindest mittel- und langfristig zum Problem werden könnte. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag auf den Grazer Linux-Tagen. Grundsätzlicher Hinweis, bei allen Vorträgen, die ihr besucht, könnt ihr über den Vortragslink Feedback hinterlassen. Das freut einerseits die Organisatoren, andererseits auch Vortragende, um zu sehen, mit was ist gut ankommen, was ist weniger gut ankommen, was hat euch gefallen. Und wer mich nicht mehr jetzt nach dem Vortrag direkt treffen kann oder will und noch Fragen hat, gerne per Mail oder auch auf Signal melden. Vielen Dank.